Wie jetzt genau solche Grünräume auch wirken können oder was man tun kann, damit sie wirken, das erzählt uns jetzt eine Expertin für Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, Raingarden und versickerungsoffene Wegbefestigung. Nein, sie ist auch noch zudem international an verschiedenen Strategien mit dabei, entwickelt auch die in Europa dieses Green Infrastructure and Nature Based Solutions, hat 2016 mit führenden Verbänden in Österreich, ich glaube, das war österreichweit, ja, aus der grünen Branche das neue grüne Infrastrukturnetzwerk ÖGreen gegründet, das sich zum Ziel gesetzt hat, grüne Infrastrukturen neben Energie- und Mobilitätsinfrastruktur zum Mainstream zu machen. Das finde ich schön. Sie ist Sprecherin des österreichischen Verbandes für Bauwerksbegrünung und heute hier mit dem Titel Klimaschutz und Klimawandelanpassung durch urbanes, farbliches, buntes Grün.
Herzlichen Dank. So, schauen wir mal. Geht das? Jawohl. Aha. Schauen wir mal, ob da auch was geht. Da sehe ich schon was. So, auch von meiner Seite herzlichen Dank erstens einmal, dass ich heute hier sein kann und einen schönen guten Morgen an Sie. Ich sehe, die Reihen haben sich verdichtet. Auch meine Perspektive in Bezug auf die Wortwahl hat sich sehr geändert. Vielen Dank für diesen absolut tollen Vortrag und danke auch an Frau Weber. Das war wirklich ein absolut tolles Plädoyer, das, ich glaube, jedem im Raum hier total viel Mut auch gibt, hier nach vorzugehen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen hier auch einiges jetzt mitbringen kann und auch zeigen kann. Ich werde mich eher in meinem Vortrag auf das Thema Klimawandelanpassung fokussieren. Sie haben schon gehört, mein Hintergrund ist vorrangig die Bauwerksbegrünung. Ich mache das allerdings nicht nur deswegen, dass ich mich auf dieses Thema heute fokussiere, weil ich technologisch da relativ bewandert bin, sondern weil, wenn wir daran denken, wie sich unsere gewachsenen Stadtzentren oder Siedlungsräume, wo wir irrsinnig viel Baubestand haben, in den nächsten Jahrzehnten verändern müssen, um Klimawandel angepasst hier auch weiter leben zu können, dann landen wir technologisch wie auch umsetzungstechnisch auf Ebene der Gebäude natürlich. Und da gibt es noch mehrere weitere sehr spannende Hebel für uns alle hier im Raum und die möchte ich denn heute gern erläutern. Dementsprechend beginnen wir mit dem ersten Thema Klimawandelfolgen. Wir sollten zuerst einmal alle sozusagen ein wenig verstehen, wovon wir da jetzt eigentlich reden. In Zahlen, Daten, Fakten, was bedeutet das? Wie schaut das Thema aus? Auch 2018 wiederum die Meldung der Zentralanstalt für Meteorologie in Österreich. Kein Sommer war so warm wie der 2018. Seit Beginn der Aufzeichnungen in etwa 1760 sehen Sie hier auf der Zeitachse, da wären wir circa bei 2020 und die Tendenz ist dementsprechend eindeutig ablesbar. Was bedeutet das in Bezug auf die Prognose? Was erwartet uns auch hier in Österreich? Das heißt, eine Verdoppelung der Hitzetage in den nächsten 100 Jahren und dementsprechend auch eine Intensivierung der Tropennächte. Das sind die Nächte, wo wir alle hier im Raum dann nicht mehr ordentlich gut schlafen können, weil es so heiß ist und wo auch natürlich Gesundheitsfolgen zu erwarten sind, dementsprechend auch höhere Mortalitätsraten. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Heuer war auch das erste Jahr, wo wir in Österreich mehr Hitzetote zu verzeichnen hatten als Verkehrstote. Also dementsprechend auch eine relativ durchaus ja, starke Entwicklung hier. Und ein nächstes Thema, für das ich Sie noch sensibilisieren möchte, ist die Verdreifachung des Kühlbedarfs in den nächsten 50 Jahren. Wiederum ein sehr spannendes Thema, wenn wir eben gerade auch an die Bauwerksbegrünung denken, weil am Ende des Tages haben wir es hier mit Speichermasse auf Ebene der Gebäude zu tun. Das heißt auch parallel dazu Witterungsextreme, Hitze, Trockenheit, Starkregen, Überflutungen. Jetzt habe ich ja die Stadt sehr schön betont. Klimawandel findet nicht nur in der Stadt statt, sondern auch verstärkt in Österreichs Gebirgsregionen. Das heißt auch der Bezug zu unserem örtlichen Rahmen hier in Feldkirch. Das heißt, was erwartet uns hier? Eine Verlagerung der Vegetationszonen, damit einhergehend großer Verlust an Artenvielfalt und Biodiversität. Temperaturanstiege in den Gebirgsregionen in Österreich deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Und natürlich veränderte Niederschlagsmuster und vor allem wesentlich weniger Niederschläge, die als Schnee daherkommen. So. Dementsprechend das Thema, das uns natürlich vor allem im bebauten Raum hier betrifft, nämlich das Problem mit der falschen Energiebilanz. Das ist der Urban Heat Island Effekt, also die urbane Hitzeinsel, die in erster Linie dadurch entsteht, dass uns die Sonne ja eine Menge Energie zur Verfügung stellt. Das ist auch gut so, sonst gäbe es auch kein Leben auf der Erde. Auf der anderen Seite haben wir versiegelte Oberflächen, speichernde Oberflächen und eine mangelhafte Durchlüftung, die dann zu diesem sehr starken Überhitzungseffekt in der bebauten Struktur führen. Ich habe mir Bregenz angeschaut in meiner Vorbereitung auf heute, 2018, also bis zum 30.08. 19 Hitzetage in Bregenz aufgezeichnet. Zum Vergleich, 2015 gab es schon mal eine Spitze, da war es noch schlimmer mit 29 Hitzetagen. In Wien kratzt man bereits an den über 40. Und im Mittel allerdings, wenn Sie sich die Bregenzer Auswertung anschauen von 1981 bis 2010, gab es eigentlich immer nur 4 Hitzetage. Das heißt, da verändert sich wirklich irrsinnig stark und irrsinnig schnell jetzt etwas. Und darauf muss man wirklich reagieren. Schauen wir auf den Gebäudesektor und den Energiebedarf im Gebäudesektor, durchaus auch sehr spannende Kennzahlen hier. EU-weit fallen 40% des Energieverbrauches auf den Gebäudesektor ab. Das ist doch eigentlich eine ziemliche Menge, also neben der Landwirtschaft, die auch hier sehr, sehr stark zum Tragen kommt, wie auch die Frau Weber ja schon erläutert hat. Und auf der anderen Seite haben wir in etwa 36% der CO2-Emissionen am Gebäudesektor. Das heißt, da ist wirklich ein sehr, sehr starker Hebel, eben auch in der Anpassung von gebauten Strukturen, hier etwas zu verändern und entgegenzuwirken. Und das ist noch die vorher schon angekündigte Prognose des Heiz- und Kühlbedarfs. Wie wird sich der in den nächsten Jahrzehnten verändern? Und wir sehen hier im Zeitraum 2043 bis 2050, dass wir also hier mit dem Kühlbedarf, dem jährlichen, den wir brauchen werden, auch in Österreich bereits wesentlich mehr Energie verbrauchen, als wir das mit dem Heizen tun werden. Das heißt, das ist eigentlich ein totaler Shift auch im Thema, wie plant man eigentlich Gebäude und wie wirken sich Gebäude auf das Umfeld aus und welche Auswirkungen hat das Umfeld auf das Gebäude. Dementsprechend auch eine Handlungsanweisung an uns alle, ein Gebäude endet nicht auf der Gebäudegrenze. Im Gegenteil, es bezieht die Einflüsse von außen und muss dementsprechend auch auf Einflüsse von außen positiv reagieren können. Ansonsten haben wir eben eine negative beziehungsweise sehr schwierige Energiebilanz. Das ist jetzt ein Bild, damit ganz ernst meine ich es nicht, aber ich bringe es trotzdem einmal so. Es passiert schon, möchte ich damit sagen. Also 2017 wurden in Österreich 25.100 Stück neuer Klimaanlagen ausgeliefert, installiert und in Betrieb genommen. Wir sind doch in Österreich eigentlich ein Land, das jetzt Klimaanlagen technisch wahrscheinlich nicht unbedingt so der Vorreiter wäre. Denken wir so ein bisschen an Singapur, Kairo, wie auch immer. 2080 in Bezug auf die Klimaprognosen wäre der Standort Wien mit dem jetzigen Standort Kairo vergleichbar. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger, wir alle letzten Endes, wir werden uns vor dieser Überhitzung schützen müssen. Und dementsprechend auch die Prognose allein für 2020 des globalen Klimaanlagenmarktes. Wer noch nicht auf Klimaanlagen umgesattelt hat, sollte es wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen jetzt tun. Aha, da haben wir ein Thema. Wie ist das da? Jetzt geht gar nichts mehr. Aha, ja, ausgezeichnet. Muss noch ein bisschen herumtrampeln. Das wird ein sportlicher Vortrag. Haben wir es hier mit 138,8 Millionen Neugeräten zu tun. Das heißt, das ist eigentlich jetzt aus Sicht eines Marktes, der Konkurrenzmarkt, mit dem es die Begrünung vielleicht aufnehmen könnte. Das heißt, man könnte ja auch solche Investitionen, die jeder von uns trifft, die der Private höchstwahrscheinlich tätigt, die der Öffentliche tätigt, die auch die Industrie tätigt, in sinnvolle und maßvolle Adaptierung des Außenraumes, dass es gar nicht erst so weit kommen muss, tätigen. Das heißt, hier haben wir jetzt die Wahl. Klimawandelanpassung. Das nächste Kapitel widmet sich jetzt den Leistungen von Begrünungen in Bezug auf Klimawandelanpassung, gerade im städtischen bzw. verbauten Raum. Einerseits sprechen wir von einer Verbesserung des Aufenthaltsklimas im Außenraum. Das heißt, das sind jetzt eigentlich eher Leistungen, die der Gemeinschaft, das heißt uns allen, zugutekommen. Das heißt, das ist eigentlich eine Folie, die sehr gut aufzeigt, warum gerade auch der öffentliche Apparat, Bürgerinnen und Bürger an diesem Thema interessiert sein sollten. Wir haben das Thema Wasserrückhalt, davon haben wir auch schon vorher gehört. Das Thema Schallreduktion, das durchaus auch ein Thema ist, das in Bezug auf den Erhalt der menschlichen Gesundheit ein sehr, sehr wichtiges ist. Wir haben das Thema CO2-Bindung, wobei ich auch hier ganz gern davon Abstand nehmen möchte, dass das einzige Thema, das in Bezug auf den Klimawandel so global diskutiert wird, das Thema CO2 ist, ist ein wichtiges Thema, klar, aber es ist nicht das einzige Thema, mit Sicherheit nicht. Trotzdem auch hier selbstverständlich eine Verbesserung. Das Thema Erhalt einer frischen und atembaren Luft, also Sauerstoffproduktion in der Stadt, damit einhergehend das Thema Schadstoffbindung und Erhöhung der Artenvielfalt. Das heißt, das wäre einmal so das groß aufgespannte Leistungsspektrum, das wir uns durch Begrünungsmaßnahmen hier erwarten können. Einige Werte aus ein paar Projekten habe ich heute mitgebracht, eben aus der Kompetenzstelle. Das Thema Artenvielfalt, gerade im städtischen Raum, auch vorher ja schon einmal als großes Potenzial angedeutet. Auch der Konrad Amber ist unter uns, habe ich mitbekommen. Der hat sich auch mit diesem Thema sehr, sehr deutlich in seinem Buch auseinandergesetzt, in seinem letzten. Also wir finden in Wien jetzt als Vergleichswert mal auf einem intensiven Gründach 30 verschiedene Wildbienenarten, die dort nicht nur sich aufhalten, weil, weil sie es als Nahrungsquelle nutzen, sondern nein, beispielsweise intensive Dachsubstrate sind auch ein sehr wertvoller Nistraum. Das heißt, auch bodenlebende Bienen können hier diesen Standort nutzen. Also nur ein paar Beispiele. Wir haben das Thema Regenwasserrückhalt, 137 Liter am Quadratmeter, kein besonders hoher, kein besonders niedriger Wert, Pufferung von 100-jährlichen Regenereignissen im Starkregenfall, das heißt, wo binnen sehr kurzer Zeit sehr viel Wasser daherkommt, im Bereich von urbanen Grünflächen ist selbstverständlich möglich, bis zu einer 100-prozentigen Retentierung, bräuchte man auch das Kanalnetz nicht weiter ausbauen und würde sich sehr viele Kosten sparen, wie wir sehr eindrucksvoll gerade vorher gehört haben. Das Thema Schall, vorher schon angesprochen, je nach Situation sehr, sehr unterschiedlich. Viele von Ihnen werden das Thema Schall im Straßenraum natürlich als allererstes im Kopf haben. Es gibt aber auch Schallaspekte, die das Thema Fluglärm und auch den Innenraum betreffen. Das heißt, auch hier kann man Leistungen abrufen, wenn man sie in der Planung richtig zur Anwendung bringt. Einer der wichtigsten Werte selbstverständlich die Kühlung während einer Hitzeperiode. Da haben wir auch einige Werte aus Projekten drinnen und das ist ein Wert, auf den möchte ich gern eingehen, weil ich glaube, den werden Sie, wenn Sie in das Thema einsteigen, in Zukunft relativ oft hören. PET, physikalische Äquivalenztemperatur. Was ist das? Das ist nicht die Lufttemperatur, sondern das ist der Wert, der Hitzestress, den wir als Personen, das ist ein Maß für den Hitzestress, den wir als Personen in einer Hitzesituation selbst empfinden. Das ist der Wert, um den es Ihnen, wenn Sie sich in einem begrünten Umfeld befinden, kühler vorkommt. Die Lufttemperatur wird vielleicht nur um 2 bis 3 Grad messbar gefühlt sinken. Aber wie Sie diese Situation wahrnehmen, durch die Beschattung beispielsweise eines Baumes, beziehungsweise durch die Wasserfläche, neben der Sie stehen, das ist ein Wert, der ist weitaus größer und dementsprechend der wesentlich spannendere Wert, wenn man Aussagen treffen möchte, inwiefern das Grün dem Erhalt der persönlichen Gesundheit von uns Menschen dient. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die Kühlleistung jetzt für den Außenraum, wie gesagt, mit zumindest einmal diesen 3 Grad, wenn man jetzt hier auf eine ordentliche Durchgrünung achtet. Wir haben das Thema Sauerstoffproduktion, ich habe es vorher schon gesagt. Wir haben das Thema Ökonomie und darauf werde ich mich auf meiner nächsten Folie dann ein wenig vertiefen. Wir sind ja noch ein wenig bei den Leistungen, die jetzt eher der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, aber die Frage ist auch immer, wer investiert? Und wer nimmt jetzt Geld in die Hand und wer zahlt mit? Weil uns muss allen bewusst sein, auch das kostet Geld. Und das ist auch gut so, weil was nichts kostet, ist ja nichts wert. Also man kann das von unterschiedlichsten Perspektiven natürlich auch betrachten. Und am Ende des Tages das Thema Gesundheit noch einmal, Produktivität, Zufriedenheit, Erholungsfaktor und auch eine Reduktion der Krankheitstage ist möglich und ist in Projekten nachgewiesen worden. Das ist auch ein sehr spannender Wert, wenn man aus betrieblicher Sicht denkt, ein wertvolles Lebens- und Arbeitsumfeld für meine Mitarbeiter. Warum sollte ich in so etwas investieren? Natürlich auch zum Wohle der Gemeinheit. Da finden Sie Hinweise darauf, wie man so etwas argumentieren kann. Der Nutzen auf Gebäudeebene, nichtsdestotrotz ist in verschiedensten Forschungsprojekten die letzten Jahre irrsinnig stark evaluiert worden. Und da stecken auch sehr, sehr viele spannende Themen drinnen. Auf der einen Seite die Einsparung von Kühlkosten, auf der anderen Seite die Wärmehaltung bzw. Bufferwirkung, das heißt also das Thema Heizen hier durchaus mit drin. Das Thema Licht, das heißt, wie kann ich mit Pflanzen auch hier technische Verschattungsanlagen einsparen. Das Thema der Vorkonditionierung in der Lüftung, ich habe es vorher schon angesprochen, Fenster auf, beispielsweise auch in einem Passivhaus, wenn es ordentlich heiß ist und wir eine Tropennacht haben, ist eine schwierige Geschichte. Da funktioniert die natürliche Gebäudelüftung nicht wirklich. Wenn ich aber dafür sorge, dass die Außenluft untertags gar nicht erst so heiß wird und dass ich diesen starken Rückstrahlungseffekt in der Nacht hier nicht habe von den umgebenden Speichermassen, dann kann ich mir eine natürliche Lüftung wieder zunutze machen. Bedeutet auch, dass man wesentlich weniger technisiert bauen kann. Also da eigentlich wieder ein kleiner Schritt zurück zum Thema Low-Tech, weil das jetzt auch alles sehr technisch ausschaut natürlich. Das Thema elektrische Energie, auch sehr wichtig zu verstehen. Begrünungen sind in der Lage, die Ertragssteigerung von Photovoltaikanlagen zu erwirken. Die Fachwelt spricht da von in etwa 4-6% Ertragssteigerung während einer Hitzeperiode. Also durchaus auch ein Wert, den man ökonomisch rückrechnen kann, in Amortisationsrechnungen beispielsweise. Das Thema Grauwasserreinigung und Grauwassernutzung, das heißt, verwende ich das Wasser jetzt auch im Gebäude weiter, verwende ich das Wasser in Grünanlagen und wandle Wasser in Kühlenergie um, mit diesen zusätzlichen vielen Faktoren, die wir auf der Folie davor gesehen haben. Also dementsprechend auch hier Einsparungen möglich. Und am Ende des Tages Lebenszykluskosten auch im Gebäudesektor, eine Verlängerung der Baumaterialien des Gebäudes, denkt man an die Abdichtung bei einem Dach zum Beispiel oder einer Fassade, die wird verlängert. Das heißt, eine Sanierung ist erst viele Jahre später notwendig. Mindestens 10 Jahre ist es in der Dachbegrünung in dem Fall, im Bereich extensiv. Das heißt, auch hier interessante Kosten, die man wiederum ansetzen kann, um zu argumentieren und um Projekte leistbar und berechenbar zu machen. Und ich glaube, die Frau Weber hat vorher auch sehr schön gesagt, wir müssen auch lernen, uns nicht nur von der, weil es schön ästhetisch und weil es gut ist, Perspektive zu verkaufen, weil es ist ja wirklich notwendig, dass wir mit der Bauindustrie hier nicht konkurrieren, sondern zusammenarbeiten, was ja bedeutet, dass wir eine gemeinsame Sprache finden müssen. Und da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema Verdichtern oder Entschleunigen. Wie funktioniert das mit der Pflanze? Das ist prinzipiell relativ einfach erklärt. Die Pflanze tut mit der Sonnenenergie was ganz anderes. Sie betreibt Photosynthese, sie erzeugt Biomasse und dementsprechend verwendet sie auch Wasser, das durch Kühleffekte hier, also das Kühleffekte freisetzt, die wir also hier nutzen können. So funktioniert es. Und am Ende des Tages wird auch die Aufheizung von Gebäudeoberflächen hier massiv verringert. Das sind Fotos vom Herrn Jürgen Preis, Stadtverwaltung Wien. Der war in einem schönen 28 Grad Sommertag, Beginn Sommertag in Wien unterwegs. Und man kann auch hier sehen, schon relativ helle Putzflächen sind durchaus schon bei Oberflächentemperaturen von 42 Grad. Schauen wir da runter in den Asphaltbereich, sind wir dann schon durchaus bei den 48 im Mai auf einer Schwarzabdichtung am Dach können Sie bei ca. 91 Grad Ihr Ei braten. Also es sind wirklich Temperaturen, die hier zum Tragen kommen und die sich natürlich auch auf die Lebensdauer des Gebäudes auswirken, die wirklich sehr stark sind. Auch ein anderes Bild zum Thema Fassadenfarben. Wir hören auch ganz oft im grünen Bereich, na dann streichen wir doch alles weiß und dann haben wir doch das Problem mit der Hitze nicht. Es funktioniert nur bedingt. Ich meine, Albedo ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Man sieht auch Unterschiede, das heißt rein die Färbung hier der Putzfläche verursacht doch dann schon diesen Unterschied. Und das Spannende an der Pflanze ist aber trotzdem, die Pflanze schützt sich ja selbst vor dem Austrocknen. Was bedeutet, dass ihre Blattoberfläche niemals oder nur in ganz seltensten Fällen die Lufttemperatur übersteigt. Und das ist eigentlich das Tolle, dass würde ich sagen, naturgemäße an der Pflanze als Klimaanlage. Und diesen Faktor, den können wir uns zunutze machen. Das habe ich nur reingegeben, war eigentlich ein Vorgriff auf unseren Redner, der heute leider ausgefallen ist, das Biotop City Projekt. Ich wollte Ihnen nur mitgeben, dass es mittlerweile möglich ist, diese ganzen Effekte, die ich da gebraucht habe, inklusive einer Kosten-Nutzen-Rechnung auf Stadtquartiers- bis Gebäudeebene Betrachtung bereits zu rechnen, zu prognostizieren, zu simulieren und dementsprechend optimierte Projekte, die eine volle Leistung erbringen können, auch umsetzen zu können. Das ist mittlerweile möglich mit Simulationstechnologie. Das heißt, wer interessiert ist, kann sich das dann gern näher anschauen. Und wir sind alle mit diesem Thema in einen sehr großen Rahmen gepackt. Suchen Sie auf europäischer Ebene, werden Sie die Green Infrastructure Strategy finden seit 2014. Suchen Sie den Fachbegriff naturbasierte Lösung, Nature-Based Solutions, werden Sie sämtliche Grünelemente finden, die wir in der Landschaftsplanung, in der Umsetzung, in der Begrünung hier anwenden. Das heißt, auf europäischer Ebene wirklich ausgezeichnet abgehandelt, auch sehr viele Förderungen beispielsweise in Horizon 2020 Projekten hier vorhanden. Aber auch auf nationaler Ebene, ich beziehe mich jetzt einmal aus Österreich, weiß, dass es aber in der Schweiz und Deutschland natürlich auch so ist, gibt es Leitfäden, es gibt sogar Normen in diesem Bereich für das fachgerechte Umsetzen und das Bauen. Aha. Schaffe ich es selber. Tut mir leid, also du hast halt echt einen schweren Job. Du solltest dir dann einen Ersatz suchen später, weil das wird hart für die Füße. Also bitte zögern Sie nicht, greifen Sie auf das zurück, was hier schon vorhanden ist in dem Bereich. Und abschließend möchte ich noch ein paar Mutmacherprojekte bringen. Wir haben ja vorher schon gehört, es ist ja oft nicht so einfach. Gerade wenn wir dann den Bestand wirklich begrünen wollen, da stehen wir vor großen Herausforderungen. Und ich habe ein paar Projekte herausgepickt, die mich so in den letzten Jahren ein bisschen begleitet und da sehr geprägt haben, weil ich finde, dass sie relativ besondere Dinge oder innovative Dinge umgesetzt haben. Ähnlich und doch so verschieden. Ein kleines Rätselbild. Das ist eine Dachbegrünung, erkennt jeder, ein Versuchsfeld. Insgesamt sieht man 72 Versuchsparzellen, unterschiedliche Aufbauten, unterschiedliche Höhen, unterschiedliche Materialien auch aus ganz Österreich hier verwendet. Was ist das Ähnliche bzw. das Gleiche dieser Flächen? Die Bepflanzung, jawohl. Hier wurde eine Saatgutmischung aufgebracht und was ich damit eigentlich vermitteln möchte, ist, Boden, so auch in der Dachbegrünung, ist nicht gleich Boden. Wie ich mich bette, so liege ich. Das heißt, man kann Dachbegrünungen bauen, wo man sehr viel Saatgut aufbringt und da passiert nichts. Und man kann 1-2 Zentimeter mehr machen und kann eine absolut ökologisch interessante Fläche mit über 80 Arten erzeugen, binnen kürzester Zeit. Also man muss schon es auch richtig machen, möchte mit diesem Bild hier zum Ausdruck bringen und einfach halt zeigen, wie groß der Unterschied sein kann. Also relativ spannend. Aus eigener Kraft mieten, wohnen beziehungsweise Eigentum. Das ist ein sehr, sehr altes Projekt aus Wien, das ich sehr gerne bringe, weil es aus so einer persönlichen Motivation der Personen, das ist die Sargfabrik, die dieses Projekt aufgesetzt und auch selbst als Bauträger umgesetzt haben und es auch jetzt bewohnen und administrieren und abwickeln, entstanden ist. Und dieser Garten da oben, der hat vor 2 Jahren endlich auch seinen Bienenstock bekommen und ist halt natürlich absolut in Nutzung und dementsprechend ein sehr, sehr starkes Zeichen eigentlich dafür, dass wir das wollen. Und was wir auch können, wenn wir uns zusammenschließen und etwas gemeinsam tun. Das ist eher ein Bild, das so dieses Grenzen verschwinden lassen Thema aufgreift. In dem Projekt ist es so, dass es insgesamt 3 verschiedene Baufelder mit, glaube ich, 7 Gebäuden sind, die auf Dachebene miteinander verbunden sind, wo verschiedene Funktionen stattfinden. Nicht nur das Garteln und das Anbauen, das man da sieht, selbst organisiert. Da kann man auch laufen oben, da kann man klettern, da kann man natürlich grün genießen, am Abend raufgehen, untertags raufgehen. Und es ist sehr, sehr stark bespielt und auch angenommen. Und ergänzt wird das Projekt durch die Auflösung von Grenzen in den Innenhöfen. Das heißt, keiner hat mehr seinen Vorgarten, der mit Tuyen zubepflanzt ist, sozusagen, sondern es wird gemeinschaftlich genutzt und ist auch durch ein Regenwassermanagement-Konzept baufeldübergreifend hier verbunden. Nutzung hoch 3 ist ein Thema, das wird uns in Zukunft sehr, sehr stark beschäftigen. Frau Weber hat vorher auch vollkommen richtig gesagt, wir müssen auf erneuerbare Energien umstellen. Dafür braucht es Flächen. Dafür braucht es auch viele Dachflächen. Aber wir brauchen auch Dachflächen. Dementsprechend zu sagen, nicht nur eine Kombination von extensivem Gründach und Photovoltaik macht Sinn, sondern man könnte sie auch auf die 3. Ebene heben. Das ist ein Modulsystem, das man auch im Bestand verwenden kann. Das Wasser, das hier oben eintrifft, wird hier unten genutzt, um diesen Gemüse- und Kräutergarten zu bewässern und dementsprechend das Konzept einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, ich habe eine dreifache Nutzung auf einem Dach. Macht hier Sinn, weil auch der Platz für den Menschen wiederum zurückkommt. Das ist eines der Projekte, wo es wirklich darum geht, technisch Verschattung mit Fassadenbegrünung zu machen. Es ist insofern ein spannendes Projekt, weil die Fassade aus den 50er Jahren stammte und statisch nicht möglich war, diese direkt zu begrünen, dementsprechend ein vorgestelltes Gerüst. Es gibt verschiedene Projekte in diesem Bereich und ich glaube, dass da in Zukunft auch sehr vieles passieren wird. Weil auch technische Verschattungsanlagen kosten ein Geld. Mit solchen Anlagen hat man dann doch wesentlich mehr Wert, den man auch nutzen kann, als rein die Verschattung. Im Winter fallen die Blätter, solare Gewinne sind möglich, erwünscht und notwendig und die sommerliche Klimatisierung durch Pflanzen funktioniert eigentlich ausgezeichnet. Noch ein so ein Rätselbild, intensiv oder extensiv. Lebende Wände sind eine Technologieform der Fassadenbegrünung, die zu Recht sehr viel kritisiert wird. Ich habe mich selbst in der Forschung sehr lange mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt sehr, sehr viele Startups und junge Unternehmer, die sehr motiviert versuchen, in diesem Bereich etwas umzusetzen, was aber leider nicht bedeutet, dass das System, das sie gebracht haben oder sie entwickelt haben, auch wirklich anwendbar ist. Das ist ein sehr spannendes Projekt. Das ist inzwischen 8 Jahre alt. Das ist in Wien auch ein öffentliches Gebäude. Und da wurde eben versucht, nicht ornamentale Staudenpflanzungen durchzuführen, sondern mit Saatgut zu arbeiten und dafür zu sorgen, dass sich ein ökologisches Gleichgewicht einstellt, dass Arten sich an der Fassade selbst wieder aussehen können und dementsprechend ein vollkommen anderes Bild. Wenn Sie jetzt jemand sind, der eben eine ornamentale, wunderschöne, bildhafte Wand à la Patrick Blanc erwartet, dann werden Sie höchstwahrscheinlich von dieser etwas wilden Wiese ein wenig enttäuscht sein. Aber die Frage ist trotzdem, schaut man sich die Wartungskosten von so einem Projekt an, wir sind da in etwa bei 12 Euro am Quadratmeter pro Jahr, eine ebenerdige Rasenfläche in Wien mit der wiederholten Maat kostet dann doch vergleichbar dasselbe, stellt sich die Frage, wir müssen halt bei Projekten immer Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen. Und auch in Bezug auf die Errichtungskosten, Sie müssen sich auch denken, auch eine Glasfassade beispielsweise kostet in der Reinigung irrsinnig viel Geld. Und eine repräsentative Fassade, vorgehängt, hinterlüftet, montiert, wie alle diese Systeme, hat auch einen hohen Preis. Das heißt, ich glaube, dass wir prinzipiell mit allen diesen verschiedenen Technologiekreisen, die uns da zur Verfügung stehen, nicht falsch liegen. Aber wir müssen berücksichtigen, dass wir der Natur Raum geben müssen, als System wirksam zu werden. Deswegen habe ich das reingegeben, weil ich glaube, dass es bei lebenden Wänden in Zukunft in so eine Richtung gehen muss. Dass es sich auch rechnen kann, dazu dienen diese beiden Beispiele. Das ist das einzige, ich glaube weltweit sogar noch immer, Zero-Emission-Hotel, das es gibt, auch am Standort Wien. Ein sehr, sehr grünes Konzept, das sich deswegen trägt, weil es so grün ist. Das heißt, es ist noch etwas sehr, sehr Besonderes, selbstverständlich. Und diese verschiedenen Maßnahmen, vor allem im Bereich der Energieeinsparung, haben eben dazu beigetragen, dass das Projekt einen wesentlich kürzeren Return of Invest aufweisen konnte, als zuerst geplant war. Das heißt, ein solches Investment kann sich auch lohnen. Das ist etwas, das jeder, der investieren soll, selbstverständlich wissen möchte von uns. Mein letztes Projekt, dann bin ich es gleich mit meinem Aufruf, Innovation zulassen. Das ist jetzt ein Projekt, das ich bringe, weil ich heute mal rebellisch bin. Es ist total nicht normengerecht. Das ist ein Anstaudach. Da steht wirklich das ganze Jahr über stehender 10 cm Wassersäule auf der Abdichtungsebene. Seit mittlerweile 30 Jahren. Wir hatten ein 30-jähriges Jubiläum. Es war auch immer dicht, wurde natürlich auch von Fachfirmen ausgeführt. Und das ist ein intensiver Dachgarten auf einem Haus von 1870. Mit Bäumen und mit Teich. Und wird nicht nur betrieblich, sondern auch von den Bewohnern im Haus natürlich genutzt. Das heißt, auch so weit kann das gehen beim Verdichten, beim Zusammenrücken, beim Reaktivieren des alten Baubestandes. Ja, und das wird meine letzte Folie sein. Ich denke, Kooperation und Kommunikation in diesem Thema zwischen uns allen ist total wichtig und ich freue mich auch sehr auf die Werkstätten heute Nachmittag und auch morgen. Ich darf Sie auch weiter begleiten. Noch jemand hat mich und uns begleitet und dank des Engagements des Projektteams hier und auch der Stadt war es möglich, diesen Container hierher zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Sie ihn schon gesehen haben, er steht unten vorm Gebäude. Ich möchte Sie gern einladen in den Pause, noch wenn Sie ein wenig Zeit haben, sich den anzuschauen. Das ist eigentlich ein mobiler Demonstrator, der verschiedene Technologien in dem Kreis herzeigt, der informieren soll und der am Ende des Tages auch dafür sorgen soll, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht vor dem Thema fürchten, sondern auch angreifen und fühlen können, sich engagieren können und ins Tun kommen können mit uns gemeinsam. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich hoffe, es war was Spannendes dabei.